die Arbeitswelt hat sich ja in den letzten Jahren extrem gewandelt und dementsprechend sollte man natürlich auch mit der Gestaltung da Einfluss nehmen. Ja. Also wir sind ja Menschen, wir sind ja darauf gepolt, wir können innerhalb von Sekunden Dinge bewerten und das tun wir automatisch und das tun wir unbewusst. Und das heißt, du gehst in einen Raum rein und fühlst du dich sofort wohl oder nicht.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Räume zum Erlebnis machen heißt, Freude und Wohlbefinden durch ihr inspirierendes Design zu fördern. Dafür vollziehen Projekte, die bei Meindl Kavar Concepts Interieur Design Studio wachsen dürfen, eine Transformation. Sie werden Orte, die Geschichte erzählen und einladen, entdeckt und erlebt zu werden. Von entscheidender Bedeutung sind zeitlose Wohlfühlräume für die Anforderungen von Urlaubs- und Arbeitswelten, Genuss- und Esskultur. Aus diesem Grund liegt der Fokus für unser Interieur Design Studio auf Hotellerie, Gastronomie und Unternehmen. Ihr Raum ist meine Leidenschaft und ich nehme mir die Zeit, bis alles ihren höchsten Ansprüchen gerecht wird. So Geschäftsführerin Yvonne Meindl-Kavar. Herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge.
Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Liebe Yvonne, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir starten nach einer kurzen Sommerpause jetzt wieder so richtig los. Wir haben jetzt 14 Tage Kreativpause nennt man das ja, Kreativpause ist das, gemacht. Wir haben ja schon mal ein Gespräch geführt, du warst auch in einer kurzen Sommerpause auf Urlaub, wie wir noch in Erinnerung haben.
Genau.
Wo hast du die Zeit genossen, deine Auszeit?
Ich war auf den Azoren in Portugal.
Sehr schön. Cool. Wir waren meiste Zeit, also ich war ein bisschen unterwegs, meine Schwester war hier. Im schönen Obertauern, wo jetzt der Schnee so schön langsam auch
weg ist. Es ist grün auch.
Und grün wird, ja.
Schön.
Fürs Auge einmal schön jetzt.
Aber ihr seid auch beide erholt.
Ja.
Ja, also natürlich, wenn wir einmal die Wintersaison, wir haben ja auch nur die Wintersaison im Moment, wir sind ein klassischer Einsaisonenbetrieb, haben nur im Winter geöffnet. Aber natürlich, wenn man mal, also die 5 Monate sind dann doch ein bisschen intensiv, ja. Aber wenn man dann einmal zusperrt, ist das so ein richtiger Cut bei uns und dann ist nichts und dann kann man so relativ schnell regenerieren.
Das muss man aber auch lernen.
Das Regenerieren, ja, wenn es ja. ruhig wird, dauert eine Zeit. Ja.
Genau.
Aber genauso ist es auch wieder, wenn man von der ruhigen Phase in das, zack, jetzt aufsperren und zu 100% wieder da und das Stress und so, das ist genauso das Umgekehrte.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es teilweise leichter, von 0 auf 100 als von 100 auf 0 zu, ja, runterzugehen.
Ja.
Das stimmt, ja.
Ja, das stimmt. Ja. Man freut sich dann immer wieder, wenn der Schnee kommt und wenn dann die, ja, Gäste kommen und da freut man sich drauf. Man freut sich dann natürlich auch, wenn man zusperren kann und der Schnee geht weg und es ist grün und man kann wandern. Aber es ist halt dann ruhig von jetzt auf jetzt den nächsten gleich. Tag so, das, ja, zack. Genau.
Man läuft am Abend oft so, ja, verwirrt herum, weil sonst hat man ja das Abendessen mit den Gästen, das Dinner und dann, wenn nichts mehr ist, dann sitzt man so ein bisschen hilflos in der Wohnung und denkt sich,
was machen wir jetzt? Jetzt muss man wieder selber kochen.
Ja, genau. Plötzlich muss man wieder selber kochen. Liebe Yvonne, vielleicht vorweg eine Frage. Wie war denn dein Werdegang? Was hat dich inspiriert, Innenarchitektin zu werden?
Also das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich habe als Teenagerin sehr viel Sims gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel, ja, kennt. Und bin da sehr, sehr, sehr in diesem Spiel drinnen gewesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe hauptsächlich eigentlich die Häuser und die Wohnungen dieser Spielfiguren geplant und entworfen und eingerichtet und weniger mit dem Spiel tatsächlich selber gespielt.
Okay.
Also für all jene, die nicht wissen, was Sims ist, ist es eigentlich so ein Art Tamagotchi, quasi mit Menschen und wo man sich dann quasi um die Menschen kümmert, die aufwachsen und irgendwann sterben und man kümmert sich quasi um die Menschen und lebt quasi ihr Leben oder zeigt ihnen quasi, wie sie ihr Leben leben können. Mhm. Und in dem Fall habe ich mich eigentlich mit dem weniger beschäftigt, als vielmehr mit der Einrichtung und habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass das Hausbauen jetzt nicht ganz so meins ist. Also, dass ich mehr in der Innenarchitektur bin und dass ich sehr gerne mag, quasi vorhandene Häuser einzurichten, da und dort Grundrisse in Frage zu stellen und einfach, ja, das Beste aus den Räumen rauszuholen. Und das war ja damals, das ist jetzt doch schon fast 20 Jahre her, in Österreich einfach noch kein Job, den es tatsächlich gab, Innenarchitektin. Und habe mich dann mit dem Thema der Architektur beschäftigt und wurde mir halt von vielen abgeraten, Architektur zu studieren, das ist ein brotloser Job und ich soll quasi was Gescheites machen. Und bin dann quasi nach der Ausbildung Handelsakademie, also der Matura, habe ich ein Wirtschaftsstudium gemacht, auf Anraten der Familie, und habe dann auch zeitgleich in der Bank angefangen. Und ich kann mich noch erinnern an einen Tag, wo ich dann wirklich in dem Büro gesessen bin, in der Bank gesessen bin, vor mir lauter Akten, und ich mir gedacht habe, ich kann das jetzt nicht mein Leben lang machen, das geht nicht. Das macht mich auf Dauer unglücklich. Und da war ich 23 Jahre alt und habe dann beschlossen, ich kann das nicht fertig machen, das geht nicht. Habe das Bachelorstudium abgeschlossen, habe dann bei der Bachelorfeier meiner lieben Familie gesagt, so, ich habe jetzt gemacht, was ihr wollt. Ich habe 4 Jahre in der Bank gearbeitet, ich habe ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen und jetzt mache ich, was ich will. Und habe dann Innenarchitektur studiert, beziehungsweise ein College für Innenarchitektur gemacht. Und zeitgleich noch den Masterstudiengang für Betriebswirtschaft. Und war dann quasi mit 25 mit meiner Innenarchitekturausbildung fertig und dem Wirtschaftsstudium, und bin mit diesem Vorwissen quasi dann in die Berufspraxis gestartet.
Also wirklich zur richtigen Zeit nochmal den Turnaround geschafft und wirklich das gemacht, was du willst.
Ja, wobei ich finde, also wenn ich auch so im Bekannten- und Freundeskreis herumhöre, es gibt eigentlich keinen falschen Zeitpunkt.
Ja.
Und besser spät als nie. Also an denjenigen, die sich dann quasi überlegen gerade, naja, jetzt bin ich schon 40, soll ich jetzt wirklich noch? Also ich würde alle quasi animieren und motivieren, das zu machen, was ihnen wirklich Spaß macht.
Ja, weil auch wenn man 40 ist, hat man ja noch gute Eben. 20 Jahre zu arbeiten.
Genau, genau.
Ja, und die kann man sich schön gestalten oder nicht schön.
Genau. Ja. Und aus heutiger Sicht sind 20 Jahre. Wir wissen nicht, wie sich das ändern wird. Vielleicht sind es ja dann nochmal 30.
Ja,
also dementsprechend, man weiß es nicht. Und
genau.
Wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit und mit unserer Arbeit. Und ja, wir tragen das ja dann noch mit nach Hause.
Ja. Und Innenarchitektur, das ist ja komplett konträr zu dem Wirtschaftsstudium. Also da kann man ja Absolut. Wirklich sich ausfalten mit Farben, mit Einrichtungen gestalten, und das kann man ja jetzt so in einer Bank nicht wirklich, oder?
Also das Nein. ist ja sehr trocken. Gestaltest du dich in den Zahlen?
Ja, aber das sind ja sehr trockene Zahlen. Aber ich sag so, kommst du in einen Raum rein, du machst was und siehst den Raum dann fertig und sagst, ja, da ja. fühle ich mich wohl.
Ja, ja. Also das ist stimmt. genau das. Und das ist meine Leidenschaft und das macht mir ja. unglaublich Spaß. Und ich bin wirklich froh, dass ich diesen Schritt damals gemacht habe. Es war kein leichter Weg.
Okay.
Also ich hätte es das andersrum vielleicht leichter gehabt, aber rückblickend
ja.
immer wieder. Also
ja, der leichte Weg ist nicht immer der richtige Weg. Also das ist genau. jetzt anhand deines Beispiels, ja. muss man das schon einmal sagen, gell, dass man schon einmal die Herausforderungen annehmen sollte. Und was ich noch sagen wollte, Arbeit ist ja auch, weil du richtigerweise gesagt hast, man verbringt ja auch sehr viel Zeit mit der Arbeit oder in der Arbeit, wo wir jetzt dann gleich noch näher darauf eingehen werden. Aber Arbeit ist ja auch etwas Sinnstiftendes. Und, Absolut. Oder sollte sinnstiftend ja. sein. Und das trägt ja zur Persönlichkeitsentwicklung durchaus bei. Und wenn man sich dann einfach nicht wohlfühlt, indem man das macht, dann muss man sich einfach verändern.
Genau. Und den Mut haben zur Veränderung. Das sind manchmal kleine Schritte. Mhm. Und vielleicht fängt man eben damit an, dass man neben der Arbeit sich einen Kurs sucht, irgendwas anders in der Form macht, einen Kochkurs, Tanzkurs, Zeichenkurs, einfach mal zu schauen, interessiert mich das überhaupt? Ist das mehr als nur ein Hobby? Und kann sich dann ja so quasi weitertasten.
Tanzkurs habe ich auch schon öfters gedacht, um so ein zweiter John Travolta zu werden. Aber
da hilft dir mehr Tanzkurs.
Wie kein Begriff. Lass mal bleiben. Ja. Tanzkurs ist gestrichen. Um jetzt ein bisschen aufs Thema zu kommen, es ist ja jetzt noch dem leidigen Thema, was man nicht mehr hören kann, Corona, sind so viele Mitarbeiter im Homeoffice. Jetzt hört man schon, dass, also man hat ja anfangs gehört, dass das ganz ein tolles Tool ist. Für gewisse Branchen bestimmt immer noch, dass Mitarbeiter im Homeoffice sind und das gut funktioniert. Trotzdem hört man jetzt, dass doch wieder viele Firmen versuchen, die Mitarbeiter wieder ins Büro zu holen, da es halt auch einfach den Vorteil hat, weiß ich nicht, vielleicht hat man es dann ein bisschen besser unter Kontrolle. Vielleicht ist es auch, was ich mir vorstellen kann, fürs Gehirn selber oder für die Psyche, besser gesagt, gut, dass man einfach mal außer Haus geht und in die Arbeit geht und die Arbeit nicht zu Hause hat. Ich glaube, dass das viele Aspekte hat. Ja. Aber um jetzt die Mitarbeiter wieder zurück ins Büro zu holen im klassischen Sinne, was sollte man da vielleicht jetzt beim Einrichten der Mitarbeiterbereiche oder Arbeitsbereiche berücksichtigen, dass das ein bisschen besser gelingt? Was wären da so deine ersten Tipps?
Die Arbeitswelt hat sich ja in den letzten Jahren extrem gewandelt und dementsprechend sollte man natürlich auch mit der Gestaltung da Einfluss nehmen. Das heißt, jetzt nur rein zu sagen, ich male schön aus und ich stelle schöne Möbel rein, ist vielleicht ein bisschen zu wenig weit gedacht. Sondern es geht eigentlich eher mehr darum, wie findet denn Arbeiten tatsächlich im Büro statt? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Mitarbeitern ermögliche, zu Hause Homeoffice zu haben, ein paar Tage, und sage, okay, 2 Tage seid ihr im Homeoffice und 3 Tage seid ihr im Büro, dann kann man sich ja die Arbeit so entsprechend einteilen, dass ich gewisse Tätigkeiten eher im Büro mache und gewisse Tätigkeiten eher zu Hause. Was zum Beispiel bedeutet, wenn ich ruhig konzentriert arbeiten möchte, ich nehme mal an, das ist bei den meisten zu Hause möglich, dann mache ich gewisse Tätigkeiten zu Hause, ruhiges, fokussiertes Arbeiten beispielsweise. Und fürs gemeinsame Meetings abhalten, Teamarbeiten, Projektarbeiten, komme ich quasi ins Büro. Das heißt, das Büro wird immer mehr zu einem Bereich, wo man quasi tätigkeitsorientiert arbeitet. Das heißt, ich schaue mir an, wie viele Bereiche oder wie viel Prozent meiner Arbeit findet tatsächlich am Schreibtisch statt. Und wie viele Bereiche bin ich unterwegs? Habe ich Kundentermine? Habe ich Meetings mit Kollegen? Habe ich Videokonferenzen? Muss ich telefonieren? Das heißt, sinnvollerweise fängt man am Anfang eigentlich bei dieser Basis an und schaut sich an, wie läuft denn das Tätigkeitsfeld ab? Und welche Tools und Möglichkeiten und natürlich auch Einrichtungen muss ich denn dementsprechend zur Verfügung stellen, damit alle Mitarbeiter diese verschiedenen Tätigkeiten auch im Büro abwickeln können? Und da hat sich halt rauskristallisiert, und das ist natürlich vom Büro und Aufgabengebiet unterschiedlich und auch von Abteilung zu Abteilung, dass der klassische Arbeitsplatz eigentlich immer weniger gebraucht wird, sondern größere Meetingräume oder Meetingräume, die gewisse Interaktionen ermöglichen mit großen Bildschirmen oder dass ich Meetings zum Beispiel in Lounge-Sesseln abhalten kann und so mit den Kollegen einfach ins Gespräch kommen oder Videokonferenzen, dass ich größere Teeküchenbereiche habe, wo ich dann mit den Kollegen mich gemeinsam austauschen kann, dass eigentlich jeder Sitzplatz oder auch jeder Hochtisch bis zum gewissen Grad eine Möglichkeit bietet, dort arbeiten zu können. Mhm. Und dementsprechend kann man natürlich Büroflächen reduzieren oder aber auch sagen, okay, ich reduziere quasi Schreibtische, habe dafür aber andere Möglichkeiten in den Räumlichkeiten für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Also eben größere Gemeinschaftsbereiche, wo ich mich dann einfach auch mal hinsetzen kann. Also wir alle kennen, oder die meisten von uns kennen das wahrscheinlich mit Starbucks, die eigentlich, wo einfach viele Leute gerade in Amerika mit ihren Laptops bei Starbucks sitzen und den ganzen Tag verbringen, auf eigentlich nicht sonderlich ergonomischen Sesseln und dort wirklich arbeiten. Natürlich ist jetzt die Aufgabenstellung im Büro eine andere. Wir müssen schon schauen, dass die Stühle auch entsprechend angenehm sind. Aber es funktioniert auch so. Und das heißt, Arbeiten, und das ist auch natürlich auch ein Kulturthema in der Firma, dass die Kollegen auch wissen, ich sitze zwar jetzt nicht am Arbeitsplatz, ich sitze jetzt quasi in der Teeküche mit meinem Laptop, aber ich arbeite trotzdem. Das heißt, einfach auch ein bisschen die Offenheit zu haben, dass Arbeiten nicht immer nur am Schreibtisch stattfinden muss. Und wenn man diesen Kulturwechsel hat und die entsprechenden Räumlichkeiten, dann fällt es natürlich leichter, Mitarbeiter wieder ins Büro zu holen, weil natürlich das Verständnis auch da ist, okay, diese gewissen Tätigkeiten kann ich zu Hause gar nicht ausführen und habe da viel besseres Equipment im Büro und natürlich die Möglichkeit, miteinander zu agieren.
Das glaube ich ist nämlich, man natürlich mit den Online-Konferenzen, es funktioniert ja wirklich gut und es macht auch Sinn, so wie in unserem Fall jetzt, weil man sich nicht immer treffen kann und weil es ja zeitliche Gründe hat. Nur wenn man im Büro sich dann trifft und wirklich so Augen in Augen miteinander gegenüber sitzt, vor allem wenn es mehrere Personen sind, dann können wir schon vorstellen, dass das nochmal eine andere Qualität hat.
Absolut. Und,
oder wie du sagst, Teeküche, mal gucken, vielleicht einmal ein bisschen mit einem Kollegen oder einer Kollegin zur Seite gehen, einen Smalltalk führen und das hat ganz einen anderen Charakter.
Ich glaube, wenn man sich da wohlfühlt oder wenn so Wohlfühlbereiche auch für Mitarbeiter sind, dann ist ja gleich bei der Arbeit, da hat man dann mehr Energie auch, oder?
Oder also, man kommt doch auch lieber ins Büro. Plus,
lieber ins Büro, ja.
Wenn man, wie gesagt, Bereiche schafft, wo Kommunikation gefördert ist, gefördert wird, dann funktioniert der Austausch untereinander auch. Und man ist dann auch irgendwie bereit, mehr für den anderen irgendwie einzustehen und quasi mehr im Team zu denken, als wenn ich wirklich immer nur daheim bin und die Kollegen irgendwie nur über den Bildschirm kenne. Das ist ein anderes Zugehörigkeitsgefühl und ein anderes Miteinander. Und wenn ich eben durch Gestaltung, durch Möblierung, durch Veränderung der Bürostruktur solche Flächen eben schaffe, zum Beispiel eine große Kaffeemaschine anschaffen, eine Siebträgermaschine, wo dann einfach auch das Kaffee machen zum Prozess wird. Ja. Und gerade eben, weil ihr gerade die Teeküche angesprochen habt, da kommt man ja einfach schnell zusammen. Das ist einerseits die Teeküche und das ehemalige Raucherkammer. Das gibt's jetzt selten, aber gibt's immer noch, beziehungsweise ist es dann vielleicht die Terrasse oder so. Aber auch hier kommen die Leute zusammen und plaudern miteinander. Und zwar eben aus unterschiedlichsten Abteilungen. Und zumindest mit der Kaffeemaschine könnte man insofern fördern, als dass das Kaffeemachen zum Prozess wird und dass man sich auch während des Kaffeemachens einfach miteinander austauscht.
Ja, absolut. Das können wir uns schon sehr gut vorstellen. Vor allem so bildlich gesprochen, ein bisschen der graue Büroalltag eines...
wo es weiß in weiß und
ja, grau-weiß ist. Oder wer war denn der schwierig. Erste, mir kommt das erste in den Kopf, der das so geprägt hat mit den neuen Arbeitskulturen der Arbeitswelten, war doch Google, oder? In ihren Büros, die das so ein bisschen angestoßen haben.
Also es kam sehr, sehr viel aus Amerika, aus Silicon Valley generell. Also dort hat man einfach das Arbeiten ganz, ganz neu gelebt und die haben ja dann auch, also das sind auch ganz, ganz große Firmen, die haben ja auch teilweise Starbucks oder McDonald's in ihren Büroräumlichkeiten drinnen. Also
ja.
Und das ist dann schon ein ganz, also da sind wir noch ein bisschen weiter entfernt. Aber Es geht in die Richtung, absolut.
Ja, das können wir gut
vorstellen. Und die haben das sehr, sehr gut angestoßen. Und man nimmt sich halt einfach aus diesem Bereich einfach das Beste für sich heraus.
Was man braucht.
Genau. Jetzt sind wir ja, wie wir vorher schon gesprochen haben, in der Hotellerie tätig. Und bei uns war natürlich Homeoffice soweitgehend nicht möglich. Ja. Logischerweise, in meinem Büro wäre es möglich gewesen, aber das ist jetzt eben die Dani. Nur wie kann man jetzt das Arbeitsumfeld, um in unsere Branche ein bisschen zu kommen, wie kann ich bei uns in der Hotellerie und Gastronomie ein positives Arbeitsumfeld schaffen? Was kann man da für Akzente setzen, dass man sagt, okay, da kann ich auch mit diesem Trend mitgehen?
Ja, also da gibt es natürlich sehr, sehr viel Potenzial. Ich bin natürlich oft in Hotels unterwegs und versuche natürlich nicht immer nur die Zimmer und die Lobbys zu sehen, sondern ich frage dann auch immer ganz bewusst nach dem Back of the House. Also ich möchte dann auch immer nach hinten gehen und dementsprechend ist es mir auch wichtig, da mal reinzuschauen. Und wenn man zuerst die Hotellobby hat und alles prunkvoll und dann macht man die erste Tür nach hinten auf und dann kommt einem das Neonlicht entgegen und die weißen Fliesen, da ist halt dann oft relativ rasch, wo man sich dann denkt, okay, also irgendwie so ganz durchziehen tut sich's nicht.
Zwei Welten.
Mhm. Absolut zwei Welten. Und das ist dann oftmals schade, weil natürlich das Gefühl der Wertschätzung nicht ganz so da ist. Also ich versuche es auch jetzt in unseren Projekten immer wieder anzusprechen, bitte können wir das gleich mitmachen, weil wenn wir sowieso gerade Materialien bestellen, ist es quasi egal, ob ich die Wand jetzt im Mitarbeiterbereich weiß streiche oder vielleicht in einer Wandfarbe, die im Hotel irgendwo auch quasi irgendwo aufgegriffen wird. Genauso wie die Teeküche, dass ich dann dort einfach auch schaue, dass ich ähnliche Materialien verwende, wie ich sie zum Beispiel im Buffetbereich verwendet habe. Also das ist ja oftmals nicht so viel mehr Geld, aber es wirkt natürlich ganz anders und einladender, auch was Beleuchtung betrifft. Also es gibt in den Mitarbeiteraufenthaltsräumen, dass man einfach da auch schaut, dass das irgendwie gemütlicher wird, dass man Hängeleuchten hat. Das ist preislich oft kaum bis kein Unterschied, aber es zeigt einfach eine gewisse Wertschätzung. Auch bei Stuhlmodellen, dass man halt einfach, wenn man da reinkommt, jetzt nicht den Kantinencharakter hat, sondern vielleicht sind da und dort irgendwie gepolsterte Stühle oder man hat irgendwie eine Tapete an der Wand in der Teeküche. Also es sind so diese Dinge, die es halt, das sind so Kleinigkeiten, die nicht viel Geld ausmachen, aber die in Summe einen großen Effekt bringen.
Du hast jetzt erst gesagt, so Wandfarben oder so, mit denen ist ja nicht abgetan, dass man jetzt nur einen Raum irgendwie rausmalen. Aber mir würde jetzt trotzdem interessieren, welche Farben verwendest du in Mitarbeiterräumen, wo du sagst, okay, die sind wirklich gut, gibt es da unterschiedliche, oder wo man sagt, okay, da konzentriert man sich gut, da fühlt man sich wohl, oder in so wie bei uns, wo die Mitarbeiter auch im Haus schlafen, wie soll da das Zimmer ausgemalt sein, wenn es jetzt gerade nicht wirklich neu gebaut ist, welche Farben gibt es denn da, dass man sich wohl fühlt?
Also natürlich ist das mit den Farben ein sehr kritischer Bereich, weil nicht jeder mag jede Farbe. Also je nachdem, also wenn wir uns zum Beispiel Fußballfans anschauen, assoziieren mit gewissen Farben die eigene Lieblingsmannschaft oder den größten Gegner. Ja. Also dementsprechend muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber wenn ich jetzt wirklich rein von dem Farbgefühl gehe, bin ich jemand, also der einerseits wahnsinnig gerne Farbe einsetzt, wobei, bitte stellt sich jetzt als Farbe nicht vor, das Knallblau, das Knallgrün und das Signalrot, sondern all die Farben, die ich in unseren Projekten einsetze, sind gesofter. Das heißt, als würde man so ein bisschen Grau reinmischen. Das heißt, die Farben werden viel ruhiger. Dadurch ist quasi eigentlich jede Farbe einsetzbar, aber natürlich in einer viel abgesofteren Variante. Grundsätzlich gibt es natürlich Farben wie Rot, die schon ein bisschen die Aggression fördern, unter Anführungszeichen, so die belebend sind. Aber natürlich wird ja auch nachgesagt, dass sie Aggression fördert. Und dementsprechend würde ich solche Farben eher in geringeren Bereich einsetzen. Aber um den Bogen nochmal quasi nach vorne zu spannen, gerade wenn ich Lobby und die restlichen Hotelzimmer habe, gibt es ja ein gewisses Farbkonzept. Mhm. Und ich finde es immer schön, wenn sich das quasi durchs ganze Haus zieht. Das heißt, Wenn ich im Hotel jetzt zum Beispiel Bärentöne habe, würde ich natürlich auch versuchen, die Bärentöne bis zu einem gewissen Grad in die Mitarbeiterräumlichkeiten hineinzuziehen, um hier einfach einen roten, unter Anführungszeichen roten Faden zu haben. Ja. In dem Fall der bärige Ton. Und grundsätzlich, wenn man jetzt die Farbpsychologie sich nochmal anschaut, sind natürlich alle Töne, die in der Natur vorkommen, vor allem in großen Flächen wie Braun, Grau, Grün, sind einfach Farben, die erden, auch Blautöne bis zu einem gewissen Grad. Also das sind natürlich Töne, die einen runterholen und auch entsprechend entspannen. Also in einem Schlafzimmer oder in einem Mitarbeiterbereich würde ich, wie gesagt, Rot sehr dezent einsetzen. Und wenn sich Rot irgendwie durch die Hotellobby ziehen sollte, dann würde ich zum Beispiel nur die Stuhlbeine in Rot machen und den Rest wieder mit neutraler halten. Also man kann ja gewisse Bereiche einfach mit kleinen Akzenten nochmal aufgreifen.
Und das ist schon, eigentlich ist, wenn es von oben bis unten das gleiche Farbkonzept, wir haben auch ein Farbkonzept.
Natürlich, genau.
Und in den Mitarbeitern.
Ja, man muss es sagen, schuldig, leider. Ja, es ist natürlich.
Ja, da haben wir ja.
Es nicht. Ja, man macht es im Hotel, in dem Mitarbeiterzimmer ist ein bisschen. Das tut man zwar immer wieder Betten tauschen, okay, also das Möbeliar neu machen und. Aber natürlich, dass man jetzt auch die ganzen Bereiche und Gänge vor allem und Aufenthaltsbereiche da mitzieht. Natürlich, wenn man jetzt einen größeren Umbau vorhat, dann läuft es halt mit, sage ich mal. Mhm. Wenn man jetzt einen Bestand übernimmt, so wie es bei uns der Fall war, dann nimmt man halt mal Bereiche und macht Step by Step renoviert.
Werbung.
Gerne möchten wir Ihnen heute unseren Premium-Partner Biogena aus Salzburg vorstellen. Biogena-Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Die akademischen Experten haben sich der Erforschung von Mikronährstoffen, Diagnostik und Lifestyle-Veränderung verschrieben und folgen Entwicklungs Ziel der Vereinten Nationen Good Health and Wellbeing. In streng nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten Studien werden natürliche Substanzen und deren Wirkung für die Gesundheit untersucht. Die zusätzliche Analyse wissenschaftsbasierter Daten und die Fakten ermöglicht genaue Angaben über die optimale Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Neueste Erkenntnisse der Medizin, der Ernährungswissenschaft und der Biochemie sind die Basis unserer Arbeit. Ein ausgewähltes Sortiment ist ab sofort bei uns im Health Resort in Mini-Bundles erhältlich.
Werbung Ende.
Es geht nicht alles auf einmal, aber es sind einfach teilweise so Kleinigkeiten, mit denen man einfach einen schönen Effekt erzielen kann. Und ja. Auch ein bisschen,
wie du sagst, jetzt preislich auch akzeptabel sind. Genau. Wenn man jetzt einmal eine neue Farbe nimmt und rausmalt und eine neue Beleuchtung reingibt, das ist schon in einem ermesslichen Bereich, das stimmt.
Ja. Absolut. Vor allem, irgendwann müssen die Flächen ja sowieso neu gestrichen werden. Und bevor ich jetzt quasi das klassische Reihenweiß nehme, nehme ich zum Beispiel einen angenehmen Farbton. Natürlich, preislich ist es eine Spur teurer als Reihenweiß, aber es hat natürlich einen ganz anderen Effekt. Und diese Mehrkosten sind meiner Meinung nach vertretbar.
Ja, das stimmt.
Macht es einen Unterschied, wenn man, da geht man jetzt schon ein bisschen ins Detail, aber das interessiert mich, wenn man sagt, jetzt im Schlafbereich, man macht Vorhänge oder diese Rollos zum Unterziehen?
Also das ist natürlich ein bisschen von der Räumlichkeiten abhängig, weil ein Vorhang braucht bis zu einem gewissen Grad, der Vorhang braucht bis zu einem gewissen Grad Platz, um quasi geparkt zu werden. Das heißt, ich brauche quasi links und rechts vom Fenster Platz, um den Vorhang auf die Seite zu schieben oder halt eben um die Ecke, weil sonst habe ich ja permanent den Vorhang im Fenster und mache mir den Raum automatisch den ganzen Tag auch dünkler. Also sofern es von der Architektur und von der räumlichen Einteilung möglich ist, würde ich trotzdem auf Vorhänge gehen, weil sie einfach gemütlicher wirken, weil sie natürlich auch aufgrund der Stoffe einfach nochmal so eine akustische Wirkung haben und einfach wohnlicher wirken. Ja. Also eine klassische Rollo. Und wenn man das mit den Team-Out-Vorhängen macht, kann man da auch wirklich komplett verdunkeln.
Ja.
Das stimmt, ja.
Also bleiben die Vorhänge.
Die Vorhänge bleiben. Ja, ich habe mir gedacht, mein Rollos ist halt praktisch, ne?
Zack. Ja, stimmt,
es ist praktisch
schon.
Es braucht viel weniger Platz, aber es
ist
natürlich.
Ja, aber es ist nicht so wohnlich.
Genau.
Ja.
Das glaube ich trifft jetzt wieder mehrere Branchen. Warum sind die Wohlfühlzonen so wichtig? Oder was versteht man jetzt unter Wohlfühlzonen überhaupt? Weil ich glaube, das kann man ja Branchen unterschiedlich anders sehen.
Also ich glaube, Wohlfühlen betrifft eigentlich jede Branche. Du kommst, also wir sind ja Menschen, wir sind ja darauf gepolt, wir können innerhalb von Sekunden Dinge bewerten. Und das tun wir automatisch und das tun wir unbewusst. Und das heißt, du gehst in einen Raum rein und fühlst du dich sofort wohl oder nicht. Und das ist innerhalb von Sekunden wird das gesteuert. Und dementsprechend ist es wichtig, das in allen Bereichen durchzuziehen, sei es in der Arztpraxis, sei es im Bürobereich, im Geschäft, im Hotel. Im Hotel will ich ja, dass die Gäste ankommen, sich wohlfühlen, dass sie wiederkommen wollen, dass sie auch, gerade wenn sie sich sagen, ach, ich bin jetzt im Urlaub oder ich fühle mich da gerade zu wohl, jetzt gönne ich mir was. Das ist ja, also am Ende des Tages zahlt das ja auch immer auf den Umsatz ein. Bis zu einem gewissen Grad. Genauso wie im Geschäft, wenn man in einem Geschäft ist, das ganz, ganz toll eingerichtet ist, wo man sich wirklich auch wohlfühlt. Also nicht so, dass du sagst, du hast jetzt Angst, irgendwas zu berühren, sondern wo du sagst, du fühlst dich wohl und das ist eine angenehme, gemütliche Atmosphäre. Das hat oft nichts mit der Innenarchitektur zu tun, sondern wie es riecht, wie das Licht ist, wie die Mitarbeiter sich verhalten. Also das sind alles Faktoren, die natürlich auf den Wohlfühlfaktor einzahlen. Und auch da bin ich dann natürlich, wenn ich mich wohlfühle, bereit, viel mehr Geld auszugeben. Und im Büro natürlich auch produktiver zu sein.
Stimmt.
Ja, absolut richtig. Also vor allem die Raumdüfte. Ja. Aber ist es dann, es macht ja schon nochmal einen Unterschied, wenn man, also bei dem Gast, okay, macht es aber dann beim Thema Mitarbeit oder Arbeitswelt einen Unterschied? Muss ich da Düfte nehmen, die eher erfrischend sind und deren so ein bisschen was Zitroniges, oder? Die ja belebend sind, sagen wir mal so. Nicht beruhigend.
Also ich muss gestehen, im Büro haben wir die Düfte noch nie eingesetzt. Also wir arbeiten dann hin und wieder schon im Hotel mit Düften zusammen, im Büro tatsächlich noch nicht. Deswegen kann ich euch das ehrlicherweise nicht beantworten. Da gibt es sicher Profis, die das beantworten können. Grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn man in die Büroräumlichkeiten reinkommt und es riecht nicht unangenehm. Also das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Und aber tatsächlich, Düfte habe ich noch nie eingesetzt im Bürobereich.
Also ich finde Raumdüfte schon wichtig. Also ich habe da ab und zu jetzt, gerade wenn man aufsperrt, ist ja Adventzeit und so Weihnachten. Und dann habe ich dann schon die Düfte immer an der Rezeption so, wo dann die Gäste bei der Anreise so, ah, da riecht es ja gut. So.
Ich finde Düfte
ganz
wichtig.
Und dann auch gewisse
wichtig.
Düfte vom Urlaub nimmst du auch mit, wo du sagst, ah ja, da war ich auf Urlaub, das riecht genauso wie da jetzt.
Genau, genau. Das ist ja auch direkt der Geruchssinn dann auch eben, hat einen Einfluss auf unser Gehirn und auch dementsprechend werden eben gewisse Emotionen, wie du gesagt hast, oder Erinnerungen quasi mit gewissen Düften assoziiert und dann quasi wieder zurückgeholt.
Genau.
Aber grundsätzlich, wenn es im Büro gut riecht, wir haben selber auch einen Raumduft, den verwenden wir sehr gerne. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob der Zitrusduft mehr für die Konzentration ist. Also ich habe es mir mal sagen lassen, dass Zitrone und Orange hilft bei der Konzentration. Aber da bin ich, wie gesagt, keine Expertin.
Das probieren wir einfach aus.
Ja, Zitrone, Orangen. In jedes Mitarbeiterzimmer. Nein, übertrieben, aber.
Dann gehen wir
aber natürlich, das, wenn du jetzt sagst, wenn man jetzt speziell bei der Hotellerie schaut und du machst so ein bisschen ein Gesamtkonzept, kannst du da vielleicht in einfachen Punkten sagen, wo du jetzt jemanden empfehlen würdest, auf was er schauen sollte, auf was er Acht geben sollte? Was so die Hard Facts wirklich sind, wo du sagst, okay, schau her, jetzt bist
du
Hotel und schau für deine Mitarbeiter, dass zumindest einmal das zügig umsetzt.
In Bezug auf die Mitarbeiter, meinst du jetzt?
Mhm. Ja.
Oh, meinst du jetzt, okay. Also das Wichtigste, um wirklich schnell und zügig umzusetzen, finde ich den Aufenthaltsraum, weil das ist, wie gesagt, auch eine Kommunikationszone, wo die Mitarbeiter miteinander reden und wenn man dann quasi in einem Raum sitzt, der so gut wie kein Tageslicht hat, wo man schwarze Stühle hat und weiße Tische und weiße Wände und die Küche ist vielleicht auch noch weiß und dann hat man das Neonlicht, das vielleicht sogar noch flackert, dann ist das jetzt einfach keine Entspannungsphase und ich habe nicht das Gefühl, ich kann quasi als Mitarbeiter in der Pause runterkommen. Und wenn ich vom Gast quasi mein Bestes geben möchte und wieder strahlend vom Gast stehen möchte, ist es natürlich wichtig, dass ich mich regenerieren kann. Also da würde ich auf jeden Fall den ersten Fokus drauflegen. Und auch das Thema generell Gehweiten. Also das wird halt oft in der Planung ein bisschen unterschätzt. Wie weit gehen Mitarbeiter zu Gepäckräumen? Also dass man gerade dann, wenn man nicht gerade im Bestand ist, sondern neu baut, dass man einfach solche Dinge auch mit berücksichtigt, um die ganzen Wege quasi zu reduzieren und zu kürzen und einfach auch da zu schauen, wie kann's ist es effektiv und effizient für die jeweiligen Mitarbeiter.
Ich habe eine kurze Anekdote. Letztes Jahr haben wir bei uns die halbe Küche neu gemacht. Und du hast ja
die halbe?
Ja, also genau, mit Geräten. Also wir haben einmal die eine Hälfte der Küche, wo dann am Abend das Service rausgeht, haben wir neu gemacht. Ein bisschen umstrukturiert und den hinteren Teil haben wir für die Produktion tagsüber belassen, weil das so gut funktioniert. Und ich habe mir dann auch gedacht, na ja, wir haben weiße Fliesen drinnen, ja, schon Tageslicht, aber weiße Fliesen. Jetzt als Einsaisonenort ist der Schnee ist auch weiß, das heißt, wenn man rausschaut, ist weiß, drinnen weiße Fliesen. Jetzt dachte ich mir, na ja, bringen wir ein bisschen Grün rein. Und ich habe dann Fliesenfarbe gekauft und habe das wirklich schön grün angemahlen. Und wieder einen Schritt zurückgeht, denke ich mir, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das falsch zusammengemischt habe oder keine Ahnung. Aber das hat nicht so den gewünschten Effekt gehabt.
Jeder, der was in die Küche reingeht, sagt, wow.
Da kann ich aber auch, ohne das Grün jetzt zu kennen, aber natürlich, wenn jetzt alles weiß ist und wir haben jetzt eine Fläche, die vielleicht in einem sehr, sehr kräftigen Grün gestrichen ist, dann ist es ein enormer Kontrast. Und je mehr Kontrast wir haben, desto mehr nehmen wir natürlich diese Farbe wahr. Wenn zum Beispiel die Küche dunkelgrau wäre und die Wände auch nicht in einem Weißton, sondern vielleicht ein bisschen cremiger oder in einem hellgrau, dann würde vielleicht dieses Grün, wie gesagt, ich kenne die Farbe nicht, weniger auffallen, weil der Kontrast einfach nicht so stark ist. Aber weiß und schwarz zu den jeweiligen Farben sind halt immer enorme Kontraste. Und alles, was quasi dazwischen liegt, eben von hellgrau und ist halt deutlich weniger Kontrast zu grün als weiß zu grün.
Ja, ja, natürlich. Also das war...
Das war zu Streich von weißen Fliesen anders.
Oder die Wände.
Grüne mit Mikrozementbisch. Aber natürlich, da, also ich habe das irgendwo gelesen, dass wenn man auf eine grüne Farbe schaut, entspannt das Auge. Mhm. Und das war so ein bisschen die Intuition, weil man gedacht hat, naja, wenn man auf das Grün, es ist schon ein bisschen ein dünkleres Grün, also der Kontrast ist gut erkennbar. Und ja, das war also die Intuition. Aber ich glaube, man muss dann auch mal ein bisschen nacharbeiten.
Ja, wie gesagt, wenn ihr das rundherum vielleicht in einem Hellgrau streicht, die Wände, dann wirkt das nicht mehr ganz so intensiv. Genau, ja. Genau.
Aber natürlich ist es halt mit dem Weiß, das wirkt ein bisschen...
Ja, es war, ja...
Jetzt so, nicht so kühl, aber so...
Krankenhaus, ja.
Natürlich, weil man sagt, natürlich die Service-Mitarbeiter, die sind im Restaurant heraus, wo es schön warm ist und Der Charakter da ist. Und die Zimmerchen alle und die Köche sind in der weißen Küche da gestanden. Nicht? Und das war so die Intuition, wo man gesagt hat, ich bringe eine Farbe rein. Aber ja.
Noch weiter. Aber gut, es ist wichtig auszuprobieren und zu experimentieren und da einfach aufzuschauen, Wie könnten wir es besser machen? Das zeichnet euch ja aus.
Wir haben ja eh Monate Zeit jetzt.
Das ist das Glück, ja. Also Ende November geht die Saison wieder los. Schauen wir mal.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dass wir da
jetzt anschauen. Ihr könnt mir gerne ein Foto schicken und ich gebe euch dann noch ein paar Tipps
dazu. Das machen wir.
Das war eine
Idee. Ich möchte echt wissen, was du dazu sagst.
Gerne.
Ja. Wäre interessant.
Wir haben jetzt alle Bilder im Kopf, wie diese Küche gerade
wahrscheinlich, jeder anders. Können uns dann auch gerne Bilder schicken, die wir da jetzt zuhören.
Ist das Thema Feng Shui noch aktuell? Weil immer das, glaube ich, war mal ein bisschen ein Hype. Jetzt ist mir gar nicht bewusst, ob der noch immer so aktuell ist. Aber ist Feng Shui, egal ob das jetzt für Gäste oder Mitarbeiter ist, aber für beide einmal... Ist das schon noch ein Thema, dass man nach dem ein bisschen seine Raumgestaltungen anlegt?
Also ich habe mich da ein bisschen eingelesen in den Bereich, einfach um zu wissen, welche Theorie steht quasi dahinter. Also grundsätzlich ist das ja eine sehr, sehr alte Theorie quasi zum Thema Wohnen, Wohlfühlen, wie man Räume ausrichten soll, auch im Hinblick auf die Sonne, wo geht die Sonne auf und so weiter. Also gewisse Dinge haben schon ihre Berechtigung. Allerdings sind gewisse Dinge einfach intuitiv. Also zum Beispiel Feng Shui sagt, man soll zum Beispiel nicht mit dem Rücken zur Tür sitzen oder den Stuhl so hinstellen, dass er mit dem Rücken zur Tür ist. Das sind Dinge, die wir ja sowieso intuitiv machen und die wir als Innenarchitekten und Innenarchitektinnen sowieso auch intuitiv machen und versuchen zu gestalten und so wenig wie möglich Flächen zu schaffen, wo man quasi ohne Schutz ist. Das macht man ja schon von Haus aus. Genauso wie, wenn man in ein Lokal zum Beispiel reinkommt und das sind so gemütliche kleine Sitznischen an der Seite, die sind meistens als erstes besetzt, weil man dort einfach vielleicht manchmal sogar ein bisschen erhöht sitzt, einen guten Überblick über alles hat, aber trotzdem quasi der Rücken hinten geschützt ist. Das heißt, gewisse Dinge kommen ja, sind ja quasi über Jahrhunderte ja quasi schon eigentlich in uns Menschen drinnen. Und dementsprechend wurde das quasi einfach nur verschriftlicht und quasi übersetzt. Das heißt, ich würde jetzt nicht alles eins zu eins übernehmen. Gewisse Dinge teile ich zum Beispiel mit Feng Shui nicht. Also da geht es vor allem auch um diesen Energiefluss. Also was Sie zum Beispiel sagen, ist, wenn man in einen Raum reinkommt und man betritt den Raum durch eine Türe, dann soll quasi da keine weitere Türe direkt gegenüber folgen, weil dann kann die Energie durchfließen. So. Ich sehe das eher umgekehrt. Ich sehe das eher so, wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Vorzimmer denke in einer Wohnung, und ich komme rein und renne direkt auf eine Wand zu, finde ich das eigentlich nicht so angenehm. Insbesondere, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung habe mit einem tollen Ausblick, dann möchte ich mir eigentlich schon den Blick quasi freimachen, wenn ich in die Wohnung komme, dass ich eigentlich auch in die anderen Räumlichkeiten ein bisschen reinschauen kann und viel, viel mehr vom ersten Eindruck habe. Also da arbeite ich ein bisschen anders. Da sind mir die Blickachsen einfach sehr, sehr wichtig. Und ist auch Thema, wie positioniert man Spiegel. Feng Shui ist sehr, sehr vielfältig. Gewisse Dinge übernehmen wir, aber vieles intuitiv, gar nicht unter dem Deckmantel Feng Shui. Also das sagen wir unseren Kunden auch eigentlich gar nicht, weil das wird dann immer ein bisschen abgetan und mit der Innenarchitektur fühlen sich die meisten dann wohler. Also man sagt, man ist jetzt Feng Shui-Berater, also das sind wir nicht, auch die Ausbildung nicht. Aber ich finde es wichtig, sich da einfach in gewisse Bereiche einzulesen und das, was für einen passt, quasi mitzunehmen.
Das rauszuholen.
Genau.
Ja, glaube ich, mal gelesen habe, ist ja, wo Feng Shui besagt, man sollte jetzt die Innenarchitektur möglichst geradlinig machen, oder?
Und mit wenig Ecken, oder?
Dass die Energie schleifen kann und nicht so organische Formen nehmen.
Das ja, ist ein totaler Gegentrend jetzt gerade. Also wir sind ja gerade genau, sehr in der organischen Form. Und wie gesagt, gewisse Dinge kann man so einfach hinnehmen. Und wenn man sich wohlfühlt, und das ist das Wichtigste, das Thema Wohlfühlen, dann kann man das ja dann trotzdem machen.
Ja. Ich glaube, dass das ein ziemlich individuelles Thema ist, vor allem jetzt bei uns in der Hotellerie drauf zu kommen, ist es halt auch eine Frage des Konzepts, ne? Was bin ich? Und dann leitet sich ja die Architektur auch von dem ab.
Genau.
Ja,
genau.
Absolut.
Die Architektur, die Innenarchitektur sollte sich ja quasi in dem eigenen Standing, in dem Branding, in dem, was ich quasi meinem Gast oder wie ich meinem Gast gegenüber rüberkommen möchte, ja auch irgendwie widerspiegeln.
Ja. Absolut richtig.
Ja, das stimmt.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, mal relativ so die Anstöße, glaube ich, gegeben, dass man ein bisschen da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen können und zum Denken, Nachdenken anregen und würden uns
oder
natürlich
zum
freuen,
umsetzen.
Wenn wir da.
Wir selber.
Wir selber auch, ja. Ich glaube, wir haben schon die eine oder andere Idee jetzt, die man machen kann. Liebe Yvonne, wir haben jetzt noch ein paar kurze Fragen zu deiner Person und vielleicht hast du da ein paar kurze Antworten für uns.
Gerne.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
So, das kann ich versuchen, ganz kurz zu beantworten. Nichts. Ich hab Fehler gemacht. Ich habe gewisse Dinge, hätte ich vielleicht anders entscheiden sollen. Aber all diese Dinge, Fehler und Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben mich zu dem Ort gebracht, wo ich jetzt bin. Und da fühle ich mich sehr wohl. Und dementsprechend würde ich nichts ändern.
Schau, cool.
Ist auch schön.
Das hat auch noch keiner
gesagt. Wenn man das sagen kann, das ist schön. Ja.
Das hat auch noch keiner gesagt.
Was ist dein Lieblingsessen?
Ich habe tatsächlich, also mit dem Wort Liebling tue ich mir wahnsinnig schwer. Ich bin ein Foodie. Ich liebe Essen. Ich gehe wahnsinnig gerne essen. Und dementsprechend habe ich kein Lieblingsessen, weil alles, was gut schmeckt oder was mit Liebe zubereitet wurde und schön angerichtet wurde und wo ich einfach Zeit habe, das zu zelebrieren und jeden Bissen rauszuschmecken, was da für Zutaten drinnen sind, das ist einfach großartig. Egal aus welchem Kontinent das Essen kommt und mit welchen Zutaten, dann das finde ich sehr gut.
Vielfältig.
Vielfältig.
Bedeutet auch, du isst auch alles. Also du bist jetzt nicht vegetarisch oder vegan, sondern...
Nein, also ich versuche Fleisch bewusst zu essen und auch zu reduzieren, weil natürlich unser Essen natürlich Einfluss auch auf das Klima hat. Und dementsprechend versuche ich Fleisch zu reduzieren und den Fleischkonsum zu reduzieren. Aber ich esse auch Fleisch. Aber dann bewusst. Ja. Und natürlich Bio.
Was ist dein Lieblingsurlaubsland? Oder wo kannst du am besten entspannen?
Auch da muss ich wieder sagen, es gibt kein Lieblingsland, weil ich einfach wahnsinnig gerne reise. Und schon auf vielen Orten auf der Welt war. Und ich möchte noch, es gibt noch so viel zu sehen. Und ich versuche nicht jemand zu sein, der jedes Jahr an denselben Ort fährt, weil dann sehe ich ja jedes Jahr eigentlich was dasselbe. Das heißt, mein Ansatz ist einfach zu schauen, wo war ich noch nicht, wo kann ich hinfahren, was kann ich mir für Eindrücke mitnehmen. Und für mich ist halt jede Reise, die ich mache, Inspirationsquelle. Und allein vom Essen natürlich, wie ich gerade schon erwähnt habe, aber natürlich auch von der Architektur und von der Innenarchitektur. Und in jedem neuen Land, wo man ist, und in jedem neuen Ort oder Stadt, in die man reist, siehst du einfach andere Dinge, nimmst andere Sachen wahr und das hilft mir in meiner täglichen Arbeit dann auch.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Schön.
Weil man wirklich viel und ich sehe bei uns auch, wenn du wohin fährst, nimmst du das auch mit und sagst, ah, da hat es mir voll gut gefallen,
genau,
und können wir das vielleicht für uns auch so machen
bleiben.
Und diese Eindrücke, ja.
Und wenn du aber genau. jedes Mal an denselben Ort fährst,
ja, dann kennst du alles.
Kennst du alles quasi und bist nicht so offen für andere Dinge. Und dann machst
so
du
wie wir.
Suchst du vielleicht dasselbe Jahre. Lokal wieder und bist auf derselben Liga wie jedes Jahr und dieselbe so Bar.
Immer das
genau,
das die gleiche Straße rauf genau. und runter. Und
ein bisschen Abwechslung muss man schon einbringen.
Genau, ne? Es gibt natürlich Orte, wo man immer wieder gerne hinfährt. Und eben Hotels, wo man sehr, sehr gerne immer wieder absteigt, weil man einfach eine Emotion und schöne Erinnerungen dran hat. Aber ich finde es auch wichtig, sich ein bisschen weiter zu streuen und zu sagen, okay, gewisse Dinge schaue ich mir mal einfach neu an.
Ja. Vielleicht kurz eine Nebenfrage, wo sind deine Wohlfühlorte, wo du kurzfristig Energie tankst, wo du sagst, so aus dem Arbeitsalltag, jetzt muss ich mal schnell für mich nochmal Energie tanken. Was sind deine Kraftplätze oder Wohlfühlzonen?
Das ist einerseits mein Zuhause, vor allem wenn es mit Leben gefüllt ist, also wenn mein kleiner Sohn da ist und mein Mann. Das, also zu Hause, ich habe es mittlerweile gut im Griff und eigentlich ganz, ganz gut geschafft, dass ich runterkomme, sobald ich quasi die Haustür aufsperre und dann quasi fast mit Knopfdruck auf Entspannungsmodus bin. Das habe ich auch trainieren müssen, weil sonst kommt man eigentlich nicht runter.
Ja.
Und der zweite Kraft- und Wohlfühlort ist der Wald. Also wir haben in der Nähe einen Wald und das tut mir wahnsinnig gut. Also in Phasen, wo es halt wirklich unglaublich stressig ist und der Druck einfach enorm ist, da ist es einfach mal schön, wirklich in den Wald zu gehen und sich einfach zu erden oder einfach mal kurz in einem Park die Schuhe auszuziehen und barfuß mit dem Gras auf Gras zu gehen. Das sind einfach, das ist für einen Städter einfach wirklich Erholung und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass Natur einfach unglaublich erdet und ich merke das. Je älter ich werde, desto mehr brauche ich das.
Das ist wichtig.
Absolut richtig.
Ja.
Schön. Richtig und wichtig. Ja, liebe Yvonne, vielen Dank für Dankeschön. Das Gespräch und für deine Zeit und
sehr gerne.
Wir schicken dir ein Foto.
Ja, wir schauen.
Bitte, ich bin schon ganz gespannt. Vielleicht habe ich doch noch ein paar Vorschläge und das Grün darf bleiben.
Schön. Danke. Weiterhin alles Gute für dich.
Vielen Dank. Danke, das wünsche ich euch auch. Alles Liebe. Tschüss. Genießt den Sommer.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.